HR Info. Das Interview. Macher, Menschen, Meinungsführer. Hessische Spitzenpolitiker zur Bundestagswahl.
Mit Christopher Plass und Katja Marx und mit der Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Lebt die Demokratie in Deutschland auf der Straßendemo oder im Parlament? Und welche Rolle spielt Wut in der Politik? Das fragen wir Janine Wissler. Und wer sind die Verbündeten, wenn die Linke politisch gestalten will? Denn Janine Wissler ist außerdem eine von 4 stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Linkspartei und gilt als eines der jungen Gesichter der Parteispitze.
Frau Wissler, eine Ihrer ganz großen Leidenschaften neben der Politik ist ja das Fahrradfahren. Da haben Sie was gemeinsam mit Sarah Wagenknecht. Darüber reden wir aber jetzt nicht. Sie sind im Sommer einmal quer durch die Alpen und dann Richtung Slowenien gefahren. Nun gibt es eine Vorstellung, wenn Sie sozusagen vor der Wahl stünden, Sie müssten jemand aus der Bundespolitik mitnehmen. Es geht um Letztes und Ganzes, um Leben und Tod. Entweder Angela Merkel, Martin Schulz oder den smarten Christian Lindner. Wen nehmen Sie mit?
Auf eine Fahrradtour?
Ja.
Ja, ein bisschen schwierige Auswahl. Also vielleicht, vielleicht würde ich Martin Schulz mitnehmen und mal gucken, irgendwie, ja.
Kommt der mit Ihnen mit?
Das weiß ich nicht. Also ich kenne nur den Schulz-Zug. Wie Schulz auf dem Fahrrad ist, weiß ich nicht.
Ja, genau. Und Lindner? FDP Lindner, und Linke geht so richtig nicht politisch, aber persönlich?
Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich finde, diese doch sehr eitle Form der Wahlkampfführung ist mir nicht so sympathisch. Ist mir zu selbstdarstellerisch und deswegen, vielleicht wäre er bei der Fahrradtour auch ganz nett, aber es wäre jetzt nicht mein Wunschkandidat.
Der lässt lieber treten, ja?
Ja, das, ja, genau. Der lässt sich dann eher fahren.
Ja. Allerdings will mit Ihnen ja keiner so richtig auf die politische Etappe gehen. Im Gegenteil, im Landtag sind an der Idee einer Zusammenarbeit schon Karrieren gescheitert, zum Beispiel die von Andrea Ypsilanti. Und es lebt sich ja auch ganz gut eigentlich in der politischen Isolation. Man muss keine unbequemen politischen Entscheidungen mittragen. Man kann aber auch nicht gestalten. Wenn Sie gestalten müssten, welches wäre ganz konkret Ihr erstes Thema, Frau Wissler?
Ich würde nur sagen, dass wir jetzt auch nicht in der politischen Isolation sind, sondern ich finde, dass wir doch eine starke, immer stärker werdende gesellschaftliche Verankerung haben, ob das in den Stadtteilen ist, in den Gewerkschaften. Also von daher würde ich sagen, wir sind Opposition. Ja, das sind wir, aber nicht Isolation.
Parlamentarisch schon, oder?
Ja, parlamentarisch ist es so, dass es natürlich auch mal da oder hin und wieder mal eine Zusammenarbeit in der Opposition gibt. Aber ich würde es trotzdem nicht als eine politische Isolation bezeichnen, weil man ja auch an der einen oder anderen Stelle dann auch zu einer Zusammenarbeit kommt. Aber ich finde jetzt zu dem konkret Gestalten, glaube ich, dass ein ganz wichtiges und drängendes Problem ist, dass man auf dem Arbeitsmarkt dafür sorgt, dass es wieder Regeln gibt und dass Befristungen zurückgedrängt werden, dass die Mindestlöhne erhöht werden und dass die Leiharbeit verboten wird. Das finde ich ganz wichtige Punkte, weil wir einfach erleben, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit kaum noch leben können, dass Menschen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen sind. Und jemand, der nur einen befristeten Vertrag hat, der hat natürlich auch eine Unsicherheit im Leben. Und das wäre etwas, was man auf jeden Fall angehen muss. Also Stichwort die Gesetze Hartz I bis Hartz IV auch zurücknehmen.
Das ist Bundespolitik, Frau Wissler. Da müssten Sie eigentlich nach Berlin. Es gab ja auch mal eine Zeit, da wurden Sie ganz heiß gehandelt als eine Kandidatin für den Bundestag. Sie hätten sicherlich auch auf Platz 1 der Landesliste geschafft, denke ich mal. Aber dann haben Sie doch abgesagt. Warum?
Es gibt ja noch einiges zu tun in Hessen. Also ich bin gern Landtagsabgeordnete. Es gibt hier eine ganze Menge Themen zu beackern. Ich bin ja auch bundespolitisch aktiv als stellvertretende Parteivorsitzende. Aber ich fand, dass es hier im Hessischen Landtag viele, viele spannende Themen gibt und dass ich gerne meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Linke im nächsten Jahr bei der Landtagswahl gestärkt wieder in den Hessischen Landtag einzieht.
Sie haben es gerade selbst schon gesagt, Sie sind stellvertretende Bundesvorsitzende und Sie sind mit Ihren 36 Jahren ja nun auch eines der jungen Gesichter in der Parteispitze. Trauen Sie sich nicht wirklich zu springen?
Also, ich glaube, nein. Also das ist, also ich sag mal, 2013 war ja auch die Frage, kandidiere ich für den Bundestag oder kandidiere ich für den Landtag? Und 2013 sah das Ganze ja etwas schwieriger aus, als wenn ich mir heute die Umfragen für Hessen anschaue. Also 2013 war das ja wirklich auf Messerschneide, ob wir wieder einziehen oder nicht. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, ich habe mich da nicht getraut, sondern ich wollte in Hessen dafür kämpfen, dass wir hier wieder reinkommen, wohl wissend, dass das eine knappe Angelegenheit und eine sehr knappe Wahl am Ende sein kann. Nein, ich finde, wir brauchen auch in den Ländern, braucht man Gesichter und braucht man Menschen, die dort auch langfristig an der Verankerung der Linken arbeiten. Und deswegen mache ich das gerne und für die Zukunft wird man sehen.
Sie sind sicherlich ein Zugpferd der Linken. Sie haben es ja auch angedeutet, auch das spielt natürlich eine Rolle im nächsten Jahr, im Jahr des Landtagswahlkampfs, mit dem man da nach vorne tritt. Sie gelten als eines der größten Talente hier im Landtag, muss man sagen. Rhetorisch gehören Sie unbestritten zu den Besten. Ich glaube, das würde sogar jemand aus der CDU Ihnen einräumen. Wir haben uns gefragt, wo hat die das gelernt? Gab es das in der Familie? Hat man da am Abendbrottisch gesessen und die Fetzen flogen?
Ich komme schon aus einer sehr politischen Familie und bei uns wurde auch mal viel politisch diskutiert, aber es war nicht so, dass ich jetzt beim Abendbrot aufgestanden bin und Reden geschwungen hätte. Zum einen ist es natürlich einfach die Praxis, die man hat. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viel Reden ich mittlerweile im Hessischen Landtag gehalten habe, aber eine ganze Menge. Und dann kommt es natürlich auch daher vielleicht, dass ich halt natürlich auch mit Leidenschaft dabei bin. Also mich lassen die Themen nicht kalt. Ich finde, wir haben Zustände in Deutschland, die nicht hinnehmen sind, wenn ich mir überlege, dass in einer reichen Stadt wie Frankfurt immer mehr Kinder in Armut leben, sich im Schatten der Frankfurter Bankentürme ihr Schulessen nicht leisten können, dass immer mehr arme Rentner Flaschen sammeln, über die Runden zu kommen, dass immer mehr Eltern ihren Kindern erklären, dass der Schwimmbadbesuch nicht drin ist. Also das sind Zustände, mit denen will ich mich nicht abfinden. Und deswegen...
Kommt von innen, oder wie?
Ja, mein Antrieb ist schon, dass ich finde, dass wir in einer ungerechten Welt leben und dass es sich lohnt, darum zu kämpfen, sie besser zu machen. Und ich war jetzt beispielsweise diese Woche bei der Demonstration in Offenbach gewesen, wo Mitschüler demonstriert haben gegen die Abschiebung von Schülerinnen und Schülern nach Afghanistan, ja, was ich für zutiefst ungerecht halte. Und das sind natürlich auch so Momente, wo ich mich auch natürlich freue, dass das 500 Schülerinnen und Schüler da aufstehen in Offenbach und sagen, unsere Mitschüler, wir stehen euch bei, wir wollen nicht, dass ihr abgeschoben werdet. Also gerade so auch gesellschaftliche Bewegungen und die Überzeugung, dass man auch was zum Besseren bewegen kann, das treibt mich schon an.
Antrieb ist ein gutes Stichwort für die hr-info-Interviewbox. Die steht vor Ihnen, relativ groß. Machen Sie doch bitte mal den Deckel hoch.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Da ist was drin, vielleicht nehmen Sie es mal raus und beschreiben das ein bisschen, was Sie da sehen. Oh. Sie können auch mal draufdrücken.
Interessant, das ist eine Puppe? Also es ist eine Stoffpuppe, es steht drauf, wenn du Stress hast, box mich. Ja. Interessant, was will mir der Hessische Rundfunk damit sagen?
Wir wollten Sie eigentlich fragen, was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, der mit einem großen Aggressionsüberschuss, also dass ich jetzt irgendwie auf Puppen einboxen täte nach der Plenarwoche.
Hilft manchmal aber.
Das stimmt schon. Also in der Plenarwoche muss man sich viel Zeugs anhören und so ab und an. Aber ich reagiere mich dann eher beim Sport ab oder so. Aber interessante Idee, ja.
Können Sie ja mal nutzen.
Ich bin nicht sicher, ob es mit der Hausordnung des Hessischen Landtags vereinbar ist, dass ich die mit ins Plenum nehme und vielleicht einfach unter meinen Abgeordnetentisch stelle und jedes Mal, wenn ich irgendwas höre, was mich aufregt, dass ich dann diese Puppe boxe. Aber gut, das müsste man mit den Geräuschen nochmal überlegen.
Wir haben über Sie gelesen, Frau Wissler, in der Vorbereitung für unser Gespräch, dass einer der wichtigsten Antreiber in Ihrem Leben die Wut ist. Stimmt das?
Ja, ich hatte, glaube ich, das mal gesagt, aber dass es zwei Antriebe sind. Das eine ist die Wut über die herrschenden Verhältnisse und das zweite ist die Hoffnung und die Überzeugung, dass man sie verändern kann.
Woher kommt das mit der Wut?
Das tagtäglich. Also wenn ich mir überlege, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der 8 Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die einen mit Nahrungsmitteln spekulieren, die Banken und Versicherungen, andere Menschen verhungern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die einen mit Wohnraum spekulieren, andere kein Dach über dem Kopf haben. Das sind Ungerechtigkeiten, die mich wütend machen. Und mich macht das wütend, wenn Menschen aus Kriegsgebieten, die hierher kommen, die hier in Sicherheit sind, in Kriegsgebiete abgeschoben werden. Mich macht das wütend, dass Deutschland einer der größten Waffenexporteure ist. Also es gibt so viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, dass ich finde, es ist notwendig, dagegen was zu tun.
Wir haben jetzt gerade gelernt, dass Sie trotzdem nicht draufhauen, obwohl man das ja eigentlich gerne möchte, wenn man so wütend ist, nicht mal auf die Wutpuppe, die wir Ihnen hier gerade geschenkt haben. Was sind Ihre Mittel? Wie äußert sich Ihre Wut in Ihrer Politik?
Wie äußert sich die Wut in der Politik? Ich habe die Überzeugung, dass man in der Gesellschaft nur dann was verändern kann, wenn man es gelingt, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern. Das heißt also, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie durch alleiniges Vorpreschen oder sowas ändern kann, sondern ich finde, man muss ja immer darum kämpfen, dass es eine breite Mobilisierung gibt, dass es zivilgesellschaftliche Bündnisse gibt. Und deswegen... Ja, ist ja auch für uns die ganze Frage, wie kann man mit außerparlamentarischen Sozialbewegungen zusammenarbeiten, eine ganz wichtige. Aber ich glaube, dass wenn man nicht unzufrieden ist über die bestehenden Verhältnisse, also dann wäre es für mich jetzt nicht ein Grund, mich derart einzubringen.
Ist dafür Gewalt ein zulässiges Mittel?
Nein, ich finde, Gewalt ist kein zulässiges Mittel, ganz im Gegenteil. Also ich empöre mich über die tagtägliche Gewalt, die auf dieser Welt stattfindet. Also wir erleben tagtäglich Bilder aus Kriegsgebieten, wo eben auch mit deutschen Waffen gekämpft wird. Wir erleben eine unglaubliche strukturelle Gewalt. Also kein Kind müsste auf dieser Welt verhungern. Das ist eine Frage von einer ungerechten Verteilung. Wir erleben, dass Menschen an leicht heilbaren Krankheiten sterben, obwohl es längst Medikamente dagegen gibt. Also gerade diese Gewalt ist es ja, diese tagtägliche Gewalt, die mich auch dazu gebracht hat, eben mich in einer Partei zu engagieren, die für Frieden und Gewaltlosigkeit steht.
Können Sie denn verstehen, dass Menschen, die für ihre politischen Ziele und für ihre Interessen auf die Straße gehen, wie zum Beispiel beim G20-Gipfel, trotzdem zur Gewalt greifen?
Ja, beim G20-Gipfel gibt es ja eine ganze Menge auch im Nachhinein noch aufzuklären. Aber ich sag mal so, ich kann schon nachvollziehen, dass Menschen wütend sind und empört sind, dass sie ja vielleicht auch zu Mitteln greifen, die ich falsch finde. Aber ich rechtfertige es nicht. Ich halte es für falsch. Also,
da müssen Sie schon länger überlegen.
Ja, ich glaube, dass jeder von uns ja auch Verständnis dafür hat, dass Menschen über irgendetwas sehr wütend sind und dann auch immer etwas Unüberlegtes tun. Aber ich glaube, es bringt uns keinen Schritt nach vorne. Und das ist natürlich auch nicht zu rechtfertigen. Mhm. Ja, also ich kann nachvollziehen, was die Motive sind, aber es ist völlig falsch, weil es Wohngebiete zu demolieren oder Autos anzuzünden, das ist keine, das macht diese Gesellschaft nicht besser oder nicht gerechter. Also von daher verstehe ich, dass Menschen wütend sind, aber ich glaube, wir müssen aus dieser Wut heraus entwickeln, dass wir mit friedlichen Mitteln versuchen, Menschen zu überzeugen, weil wir werden Menschen auch anders gar nicht auf unsere Seite ziehen können.
Nun sitzen Sie im Parlament, derzeit noch im Landtag, sage ich mal. Wo fühlen Sie sich eigentlich wohler? Im Landtag, also sozusagen in der Vertretung, in der parlamentarischen Vertretung, wo man über Gesetze oder gemeinsame oder Entscheidungen etwas erreicht, oder draußen auf der Straße, wenn es darum geht, zum Beispiel gegen Ungerechtigkeiten, die Sie ja gerade angeprangert haben, anzugehen?
Also am schönsten finde ich es oft, wenn man auch eine Verbindung von beidem hinbekommt. Also wenn man Forderungen von außerparlamentarischen Bewegungen, von Gewerkschaften im Landtag thematisiert und Betroffene zum Beispiel einlädt auf der Besuchertribüne.
Wo können Sie mehr erreichen? Übers Parlament oder über die Demo draußen?
Also meine feste Überzeugung ist, dass sich ohne die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nichts verändern wird. Also wir können die schönsten Reden im Parlament halten, die besten Anträge stellen. Wir wissen ja, wenn wir einen Antrag stellen, wie der am Ende entschieden wird. Und ich glaube, wenn man das auch mal sich historisch anschaut, ohne die Arbeiterbewegung, ohne die Gewerkschaften, würde es keinen 8-Stunden-Tag geben. Ohne die Frauenbewegung hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. Und ohne die Anti-AKW-Bewegung wären jetzt, weiß ich nicht, 30 Atomkraftwerke in Deutschland am Netz. Also von daher glaube ich, natürlich werden am Ende Entscheidungen auch in Parlamenten getroffen, wie die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen zum Beispiel. Aber ohne gesellschaftlichen Druck, ohne Bewegungen wird sich nichts verändern. Und ich glaube, das zeigt auch die Geschichte.
Wo fühlen Sie sich persönlich wohler, im Parlament oder auf der Straße?
Ja, auf der Straße sind oft mehr Menschen um mich herum, mit denen ich jetzt mehr gemeinsame Inhalte teile. Aber ich will es eigentlich lieber zusammen, also von dem reinen Wohlsein ist es natürlich so, dass es eine oder andere Debatte im Landtag gibt, wo man denkt, ach, müsste ich jetzt mir nicht alles anhören. Aber für mich geht es wirklich darum, zu überlegen, wie können wir auch als Parlamentsfraktion dazu beitragen, eben die Anliegen von Gewerkschaften, von Bürgerinitiativen, ob das gegen Fluglärm ist oder Naturschutzinitiativen, wie können wir die unterstützen und deren Anliegen auch in den Landtag tragen. Von daher würde ich sagen, es ist ein Zusammenspiel auch.
Die hessische Fraktionschefin der Linken im Landtag, Janine Wissler in HR Info, das Interview.
Frau Wissler, wir sind eigentlich schon beim Thema. Wir wollen auch über den Zustand der Demokratie in Deutschland reden. Wenn man sich so in der Welt umschaut, da ist allerhand los. Demokratie ist vielerorts in Gefahr, zum Beispiel in der Türkei, um ein Beispiel zu nennen. Hier wird ja so ist dargestellt sehr gerne, dass Deutschland eine Art Hort der Stabilität und auch der demokratischen Kultur ist. Wie sehen Sie das? Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das trügerisch?
Ja, zum einen würde ich mal sagen, dass Deutschland ja leider sehr daran mitbeteiligt ist, dass andere Orte diese Stabilität nicht haben. Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure. Ich finde, dass Deutschland natürlich auch durch die Kriegseinsätze der letzten Jahre mit zur Destabilisierung ganzer Gebiete beigetragen hat.
Aber jetzt mal auf die Kultur hier in Deutschland zu sprechen kommen.
Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir schon auch eine Unzufriedenheit haben, aber wo... Ja, ich glaube, dass das, was vielleicht hier teilweise als Stabilität gesagt wird, so auch nicht ganz richtig ist. Also zum einen haben wir eine besorgniserregende Entwicklung, das muss man sagen, dass wir mit der AfD eine offen rassistische, nationalistische Partei, das droht in den Bundestag einzuziehen. Das ist natürlich eine ganz reale Gefahr und das drückt sich ja nicht nur an Wahlergebnissen aus, sondern wir haben im letzten Jahr haben wir durchschnittlich 10 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte am Tag gehabt. Ja. Und da zeigt sich ja schon, dass wir hier auch eine ganz, ganz schwierige Entwicklung haben. Also von daher finde ich, es ist teilweise auch so eine scheinbare Stabilität. Mhm. Wir haben mittlerweile 1 Million Menschen, die in Leiharbeit arbeiten. Wir haben immer mehr Menschen, die Zukunftsängste haben. Also von daher würde ich das mit der Stabilität auch ein bisschen relativ sehen.
Viele sagen ja, dass gerade die großen Parteien inzwischen und eben auch gerade in der großen Koalition gar nicht mehr unterscheidbar sind in ihrer Politik, in ihrer Grundausrichtung. Aber das treibt doch genauso wie der AfD übrigens und auch der FDP gerade auch Ihnen die Wähler zu.
Ja, natürlich. Also hätte die SPD die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze in der Form nicht gemacht, hätte die nicht Bundeswehrsoldaten ins Ausland geschickt, dann würde es die Partei Die Linke so in der Form vielleicht nicht geben. So ist das. Und dann würde ich jetzt
Sind Sie ganz froh darüber, dass es eine große Koalition gibt?
Nein.
Unter dem Aspekt?
Nein. Also ich sag mal so, ich könnte mein Leben auch anders verbringen als in einer Partei zu sein. Für mich ist eine Partei kein Selbstzweck, sondern für mich ist das Ziel, eine Gesellschaft gerechter zu machen. Und deswegen freue ich mich doch nicht, wenn die Große Koalition das Asylrecht verschärft oder ja die Hartz-IV-Sanktionen verschärft oder die Autobahn privatisiert. Dann freue ich mich ja nicht und sage, toll, da haben wir ein Thema gefunden, sondern ich finde es schlecht, weil es für Verschlechterung für die Menschen bedeutet. Von daher bin ich nicht politisch aktiv geworden, um jetzt irgendwie war ja auch viele Jahre nicht in der Partei gewesen. Ich bin politisch aktiv geworden, weil ich finde, dass die Zustände so, wie sie sind, nicht bleiben können. Aber wenn wir heute in einer friedlichen, gerechten und zutiefst demokratischen Gesellschaft leben würden, dann könnte ich mir auch vorstellen, was anderes zu machen.
Das Stichwort Populisten haben wir schon angesprochen, die AfD und die heraufziehenden Gefahren. Die Populisten behaupten ja gern, die Politik habe gar keinen Nerv mehr für das, was die Bevölkerung draußen, um es mal so zu sagen, wirklich bewegt. Da würde mich schon die Frage an Sie interessieren, der ja auch im Parlament sitzt, auch gut bezahlt wird. Wie empfinden Sie das? Ist da was dran, dass im Grunde genommen die Politik sich zu weit entfernt hat? Und würden Sie das aus Ihrer eigenen Erfahrung auch so beschreiben?
Das ist auf jeden Fall immer eine Gefahr. Und ich finde, davor ist auch keiner gefeit. Es gibt ja immer mal so ein bisschen eine Diskussion darüber, ob Politiker zu wenig verdienen oder mehr bekommen müssten. Ich finde das eine völlig falsche Diskussion, weil ich finde, wenn Politiker die Auswirkungen ihrer eigenen Entscheidungen nicht mehr selber spüren, dann gibt es ein Problem.
Haben Sie da ein persönliches Problem?
Ich denke nicht, dass es sich bisher auf meine Politik ausgewirkt hat, aber konkret ist es natürlich so, dass es sehr viel leichter ist, die Rente ab 67 zu verteidigen. Ich tue das nicht, wenn man als Landtagsabgeordneter mit 60 in Ruhestand gehen kann. Es ist auch sehr viel leichter, über Gesundheitspolitik zu reden, wenn man selber privat krankenversichert ist, was man als Abgeordneter sein kann. Ich bin das jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn Politiker die Auswirkungen der eigenen Entscheidungen nicht mehr spüren. Also wenn sie nicht mehr merken, oh, die Energiepreise steigen, die Mieten steigen. Wenn sie das einfach finanziell auch überhaupt nicht mehr spüren, dann ist das in der Tat ein Problem. Das ist vielleicht nochmal im Bundestag noch stärker mit den vielen Nebentätigkeiten und auch teilweise mit den personellen Wechseln, die wir ja haben zwischen Unternehmen, zwischen Lobby und der Politik. Aber das ist ein Problem, wo ich natürlich auch sagen würde, da bin auch ich nicht davor gefeit. Und ich glaube, das, was hilft, ist, dass man eine starke Verankerung hat, dass man natürlich eine Partei hat, die da sehr genau hinguckt, was die Fraktionen in den Parlamenten machen. Aber natürlich sind wir davor alle nicht gefeit, auch einen Weg der Anpassung zu gehen. Beispiele dafür gibt es ja. Also die Grünen sind ja Anfang der 80er Jahre auch mit anderen Zielen angetreten, als irgendwann mal einen Volker Bouffier zum Ministerpräsidenten zu wählen. Also von daher gibt es natürlich solche Anpassungsprozesse.
Lassen Sie uns nochmal bei Ihnen selbst bleiben. Sie selbst haben 11 Jahre lang Politikwissenschaft studiert. Sie sind mit 27 schon in den Landtag eingezogen, sind Berufspolitikerin. Sie sind sozusagen vom Hörsaal in den Plenarsaal eingezogen. Was antworten Sie denn denen, die Sie fragen, ob Sie eigentlich schon mal was Ordentliches gearbeitet haben?
Ja, ist nicht ganz richtig. Also ich habe 6 Jahre studiert, also 12 Semester und habe mir das Studium auch größtenteils selber finanziert. Ich habe damals in einem Baumarkt gearbeitet, deswegen hat es dann auch etwas länger gedauert mit den 12 Semestern. Und nach den 12 Semestern bin ich Landtagsabgeordnete geworden und habe dann aber erst nach einigen Jahren meine Diplomarbeit geschrieben. Also von daher habe ich mein Studium und alle Scheine und alle Prüfungen, die ich brauchte, habe ich in 12 Semestern damals abgeschlossen. Also natürlich ist es so, dass für mich das ja keine von langer Hand geplante Politikerkarriere oder sowas ist, ja, sondern ich, wenn mir jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, du sitzt mal im Hessischen Landtag, hätte ich gesagt, hups, für welche Partei? Und ich war politisch aktiv, das war ja auch so nicht planbar, dass sich eine Partei gründet, dass man dann, wir sehr knapp am Anfang in den Landtag eingezogen sind. Also von daher ist das natürlich bei mir, sind es auch sehr viele Zufälle. Natürlich kann man das jetzt irgendwie so als Vorwurf an mich herantragen, aber das ist natürlich der Preis, wenn man auch eine gewisse Durchmischung auch haben will, eine Mischung, was das Alter angeht, was die Lebenserfahrung angeht. Also wenn man natürlich will, dass nur Abgeordnete mit 40 Jahren Berufserfahrung im Landtag sitzen, dann hat man natürlich auch einen höheren Altersdurchschnitt. Also von daher glaube ich, dass wir da eine ganz gute Mischung hinbekommen haben. Und ja.
Man darf Sie aber mit Fug und Recht als Berufspolitikerin bezeichnen, sicherlich nach dem, was Sie gesagt haben. Es gibt ja draußen so den Vorwurf, die Volksvertretungen seien eben immer stärker in der Hand von Berufspolitikern. Nicht nur Beamte, sondern auch sonst Leute, die beispielsweise direkt vom Hörsaal in den Plenarsaal gekommen sind, um das mal zu zitieren. Mich würde interessieren, ob Sie auch mit Blick auf die Bundespolitik, wir sprechen ja über die Bundestagswahl, Vorstellungen über mehr direkte Demokratie auf Bundesebene haben. In den Kommunen, in den Ländern tut sich einiges. Im Bund ist das ein schwieriges Thema. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, wir brauchen schon mehr Elemente auch direkter Demokratie. Aber ich finde, dass das Grundproblem, warum es natürlich auch im Misstrauen oft gegen Politiker gibt oder gegen Parteien, ist natürlich, dass sie oft nach einer Wahl nicht das umsetzen, was sie vorher versprochen haben oder teilweise das Gegenteil machen. Und da kommt natürlich auch eine ganze Menge Verdruss her. Von daher finde ich, muss man natürlich gucken, wie kann man auch Elemente direkter Demokratie stärken. Ich glaube nicht, dass man das jetzt inflationär bei jeder Frage machen kann, aber natürlich stehen wir auch dafür, das auszuweiten, klar.
Herr Info, das Interview mit der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Lassen Sie uns doch nochmal von der Theorie zur Praxis kommen. Wie machbar ist eigentlich linke Politik und wer könnten Ihre Verbündeten sein? Wir geben Ihnen mal 2 natürliche Verbündete in kurzen Stichworten vor.
Die SPD. Links oder rechts?
Ja, in der SPD findet man ja so ziemlich alles, würde ich sagen.
Also links oder rechts?
Es ist schwer so zu, also ich würde die SPD nicht als rechte Partei bezeichnen, aber als Linke würde ich sie auch nicht bezeichnen, zumindest nicht in der Gesamtheit. Also es gibt natürlich sehr viele linke Sozialdemokraten in der SPD, die ich sehr schätze, aber die Regierungspolitik ist keine linke Politik auf jeden Fall nicht.
Die Grünen, Mitstreiter oder Verräter?
Ach, Verräter ist mir vom Duktus her nicht mein. Also ich finde, man muss schon feststellen, dass gerade die Grünen in Hessen eine ganze Menge ihrer Überzeugungen in die Tonne gekloppt haben für diese Regierungsbeteiligung
mit der CDU. Sie können da auch noch mal
draufboxen, wenn Sie wollen. Falls Sie das wütend macht.
Noch geht's. Aber das Wort Verräter will ich nicht gebrauchen.
Frau Wissler, zum Schluss noch eine kleine Zeitreise. Wollen wir noch mit Ihnen machen. Stellen Sie sich vor, wir beamen uns mal gemeinsam 50 Jahre in die Zukunft, was in meinem Fall etwas schwer vorstellbar ist, weil ich dann über 100 wäre, aber egal. Sie haben 30 Sekunden Zeit, Ihren Enkeln zu erklären, was bei der Bundestagswahl 2017 wahlentscheidend war und was daraus wurde.
Also was ich meinen Enkeln gerne sagen würde, ist, wir haben es geschafft, 2017 bei der Bundestagswahl eine sehr gefährliche rechte Partei, von der eine große Gefahr ausging. Wir haben es geschafft, sie aus dem Bundestag rauszuhalten. Und dafür, finde ich, sollte man auch bis zum letzten Tag in diesem Bundestagswahlkampf kämpfen, dass man sie raushält. Und natürlich würde ich gerne meinen Enkeln erzählen, dass damals die Linke drittstärkste Kraft geworden ist, dass man sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil die Linke ja noch viel stärker geworden ist. Aber dass wir damals, drittstärkste Kraft geworden sind und die gute Entwicklung einen Anfang haben.
Das war hr-info, das Interview mit Christopher Plass und Katja Marx und mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Linkspartei, Janine Wissler. Mehr Informationen zur Sendung und den Podcast zum Download finden Sie auf hr-inforadio.de.